heute mit einer Geschichte, in der sich Gott offenbart. Und das ist eine Geschichte, die mich seit Mai diesen Jahres bewegt und immer wieder beschäftigt. Und ich kämpfe mit ihr, ich ringe mit ihr. Und in dieser Geschichte offenbart sich Gott. So wie Taula bespricht, dass Jesus kommt und er kam in eine Zeit hinein des Wartens und des Siechens und der Unterdrückung und des Hungers. Hunger nach Gott, Hunger nach Freiheit, Hunger nach Erbarmen. Und ich bin überzeugt, dass Gott spricht zu uns durch die Bibel, durch Menschen im Gebet. Und am allermeisten bin ich aber davon überzeugt, dass das, was er spricht in diesen Hunger hinein, dass das, was da kommt in dieser Offenbarung, dass das Hörens wert ist. Dass es sich lohnt hinzuhören, dass es wichtig ist und dass es zum Leben führt. Und deswegen spreche ich momentan in meinen Predigten viel darüber, dass wir lernen müssen zu hören und dass wir bereit sind und offen sind zu antworten mit unserem Leben. Nachfolge, der wichtige Schritt Jesus hinterher, er funktioniert nicht ohne Kommunikation. Das, was Gott spricht, es bringt Leben hervor. Und das Spannende an diesem Sprechen ist doch die Reaktion der Menschen. Jona hört das Sprechen Gottes, er rennt weg. Samuel, auch ein Prophet, er hört das Sprechen Gottes und rennt hin. Jesus ruft, folge mir nach. Der eine gibt alles auf und folgt ihm nach, der andere läuft traurig weg. Der eine reagiert sofort, der andere überlegt und wägt ab. Wie kann es sein, dass Menschen, denen eigentlich gleiche Dinge widerfahren, die durch die gleichen Dinge hindurchgehen, so unterschiedlich reagieren? Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, die mich so bewegt hat. Diese Geschichte, sie handelt von einem Mann. Und dieser Mann, der ist verheiratet. Und dieses Paar, sie haben ein gutes Leben, wirklich. Sie leben nicht wie die Könige, aber sie haben eine Arbeit, sie haben Erfahrung. Sie wissen, wie das Leben läuft, sie haben keine Kinder. Es ist Double Income, No Kids, sagt man heutzutage. Also doppeltes Einkommen, keine Kinder. Beide sind aus gutem Haus, aus ehrwürdigen Familien mit ganz alter Tradition, das schwingt richtig mit. Das mit den Kindern, das hätten sie sich zwar gewünscht, aber was willst du machen? Wenn du keine Kinder kriegst und unfruchtbar bist, kannst du nur beten. Das ist eigentlich das Einzige, was bleibt. Und was ist, wenn man ohne Kinder ist? Dann fragen sich die Familien außenrum dann schon, läuft es da nicht? Ist das schwierig? Wollen die keine? Die sind doch ein Zeichen von Segen. Verheiratet, Haus, Kinder, Baum, Garten. Das ist doch das Bild des Glücklichseins, oder? Sagt Gott nicht in dem Psalm, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Aber sie machen ihre Sachen richtig. Sie haben diesen Hunger nach einem Kind. Sie beten dafür, aber sie machen ihre Sache gut. Es gibt keine Eskapaden. Sie leben ein Leben, von dem Gott sagt, das gefällt mir, das finde ich gut. Ihr macht das gut. Aber diese Frömmigkeit, dieses Gutmachen, nach dem Wohlgefallen Gottes zu leben, es schützt nicht vor den Nöten. Gott erprobt ihren Glauben und hier bei ihnen sind es halt die Kinder. Und der Mann, er steht am Zenit seiner Karriere. Höher geht es nicht mehr. Näher an die Spitze seiner Karriere kommt er nicht. In diesem Augenblick, er weiß, nie wieder komme ich da zurück. Seine Abteilung, sie kommt dran. Er ist mit einem Team zusammen in Jerusalem. Sie sind mittendrin im Geschehen. Und weil es so viel Tumult auslöst, dieses Geschehen in dieser Abteilung, wer diese eine besondere Aufgabe kommt, so viel Tumult, dass sie Wettrennen machen, welcher Priester als erstes am Altar ist. Und dieser Priester, er bekommt die Aufgabe. Und dann, man liest in den nicht-biblischen Schriften, hat sich jemand den Fuß gebrochen, haben sie gesagt, so kann es auch nicht weitergehen, dass unsere Priester quasi schauen, wer als erstes beim Altar ist, um diese Aufgabe zu kriegen. Deswegen wird gelost. Und an diesem Tag fällt ihm das Los zu. Ihm die Aufgabe zu, die alle wollen. Der Mann, der Priester, er zieht also mit seiner Abteilung, ist er in Jerusalem zum Tempel. So sieht er aus, der Tempel, mit allem drumherum. Und er zieht hinein. Die Vorbereitungen laufen. Zweimal im Jahr kommt seine Abteilung, kommt sein Team zum Tempel, um dort ihren Dienst zu verrichten. Sie waren Abteilung 8 von 24. Materialien werden besorgt, jeder hat seinen Job, jeder hat seine Aufgabe. So wie Gott es hunderte Jahre davor in der Wüste schon aufgetragen hatte. So lang hat dieser Stamm, hat seine Familie diese Aufgabe schon. Und an diesem Tag, an diesem einen Tag, tritt er in diese Linie hinein. Von Generationen zu Generationen zu Generationen steht er da, Priester vor ihm. Sein Job war der Rauchaltar. Er war sicherlich aufgeregt, denn der Rauchaltar, wir sehen ihn hier, nur Stoff. Nur ein Vorhang trennt dich vom Allerheiligsten. Trennt dich von dem Ort, wo die 10 Gebote liegen, von der Bundeslade, da wo Gott sich manifestiert für das Volk Israel. Allein der Raum ist beeindruckend. Der Geruch, die Leuchter, das Gold, sein Job, das Rauchopfer. Ein anderer Priester holt die Kohle vom Brandopferaltar. Er trägt sie in einem Schälchen nach vorne. Dann kommt er. Er hat seine Gewürze, sein Weihrauch dabei. Es ist noch nicht angezündet und duftet doch schon. Draußen wartet das Volk und betet. Es wartet auf ihn, bis er fertig ist und hinauskommt zum Segen und in diese unmittelbare Gegenwart Gottes. Nur getrennt durch ein Stück. Er bringt das Opfer dar, er verteilt das Räuchergut, der feine Rauch steigt auf, es duftet und riecht fein, allerfeinstes Gewürz. Besser geht's nicht. Er betet an, er wirft sich nieder vor seinem Gott. Alles nach Plan, alles nach Lehrbuch. Jetzt muss er nur noch raus, den Segen an das Volk bringen. Und er hätte den Zenit überschritten. Denn das Volk, ihr habt es gerade gesehen, es kann nicht hineinsehen, was gerade passiert. Aber sie wussten, gewöhnlich dauert das so und so lang. Und auf einmal erscheint jemand. Später wird er sich erinnern und sagen, rechts vom Räucheraltar stand er. Ein Engel. Er fürchtet sich so sehr. Wer rechnet natürlich mit einem Eindringling beinahe, in dem durchgetakteten Prozedere. Er hat seine Checkliste, da steht nichts von einem Engel. Zumindest haben die anderen nicht gesagt, dass da ein Engel kommt. Und der Engel, er muss erstmal Beruhigungsarbeit leisten. Er sagt, fürchte dich nicht. Und dann berichtet er ihm davon, deine Gebete wurden erhört, dein Hunger wird gestillt, du wirst ein Kind bekommen, ihr werdet ein Kind bekommen. Und nicht nur das, du bekommst einen Sohn. Und nicht nur das, du wirst voller Freude und Jubel sein, sagt er. Und nicht nur, dass du einen Sohn bekommst, dass du voller Freude und Jubel sein wirst. Nein, Gott wird sagen, das ist ein Großer. Er wird Wohlgefallen haben an ihm. Und du brauchst dir noch nicht mal einen Namen zu überlegen, der Typ heißt Johannes. Und der Engel, er bringt diesem Zacharias, dem Priester, eine Zusage, eine Gebetserhörung. Er bringt ihm Worte mit so viel Gewicht, mit so viel Segen. Wenn jeder Israelit hätte sich verschlungen nach diesen Worten. Wenn mein Kind im Geiste Elias, der große Glaubensheld. Wow. Das willst du hören für deine Kinder. Und Zacharias, der Priester, er antwortet auf diesen Engel und dann passiert was Kurioses. Nämlich das. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, stellt sich dann erst nochmal vor, ich stehe vor Gott und ich bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt, sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Predigerdienst, Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Was passiert ist, dass der Engel Gabriel sich zuerst nochmal vorstellt und sagt, das ist keine Erscheinung, ich bin hier eine Person, ich bin ein Bote Gottes, ich stehe vor Gott, ich habe einen Namen. Du bildest dir das nicht ein. Und Gott möchte, dass du diese gute Nachricht hörst. Und meine Gnade zieht sich auch, oder Gottes Gnade zeigt sich auch an den Zweifelnden. Die, die nicht mehr glauben, die nicht mehr wissen. Nicht, weil du nicht glaubst, kriegst du jetzt gar kein Kind mehr. Nein, er sagt, du glaubst nicht, deswegen bist du stumm. Ihr könnt ihm auch das Kind nehmen und sagen, ah, jetzt hast du es verscherzt mit dem. Gott möchte nur Leute, die Yippie yeah schreien. Aber nein, die Gnade bleibt bestehen, das Geschenk bleibt bestehen, die Prophetie bleibt bestehen. Aber ich hoffe, er hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil als Priester nicht sprechen zu können, macht dich berufsunfähig. In Maleachi lesen wir, denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und die Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Ein Bote, der nicht sprechen kann, dessen Lippen nicht funktionieren, der ist verhaftet im Warten, im Erwarten. Und Zacharias, was soll er denn machen? Er kann nichts anderes tun, als auf dieses Kind zu warten. Dann wird seine Stimme zurückkommen. Und es ist doch verrückt. Er hat eine Erscheinung, eine Begegnung mit einem Boten Gottes und er kann niemandem mitteilen, was da passiert. Vielleicht hatte er irgendwo eine Tafel, wo er es draufschreiben konnte. Er konnte niemand richtig erklären, was in ihm los war. Und dann habe ich aber gedacht, oh, so eine Stummheit, die ist zwar richtig blöd, aber vielleicht macht sie dich auch sicher. Habe ich mir das eingebildet? Nee, stumm bin ich ja. Also irgendwas muss ja passiert sein in diesen paar Minuten, in denen ich im Tempel war. Das Spannende ist doch, dass eine zweite Person, Maria, ziemlich viele Parallelen aufweist zu Zacharias, wir schauen es uns gleich an, und ganz anders reagiert. Und da lesen wir, als Elisabeth, die Frau von Zacharias, im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Also nicht in Jerusalem, sondern Galiläa im Norden von Israel. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Und die Maria erschreckt zutiefst und versteht nicht, was er eigentlich will. Natürlich, da kommt dieser Engel und der Engel sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. So wie bei Zacharias, du hast Gnade gefunden bei Gott, du wirst schwanger sein. Und dann erklärt er ihr, du wirst den Sohn Gottes auf die Welt bringen. Und Maria sagt in Vers 34, wie soll das zugehen, fragt Maria den Engel, ich bin noch gar nicht verheiratet. Den zweiten Teil der jüdischen Ehe, es gibt den ersten Teil, den Ehevertrag, wie Luther übersetzt mit Verlobung, der Teil ist durch, aber Josef hat sie noch nicht heimgeholt, sie hat noch keinen Sex, da kann kein Kind herauskommen für Maria. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und dann sagt er, Elisabeth kriegt auch ein Kind und Maria schließt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und dann verlässt sie der Engel. Wir haben Parallelen von Zacharias zu Maria. Auch ein Engel, auch Gabriel, auch er kam überraschend. Auch hatte sie Angst. Beide hatten Gnade und Wohlgefallen vor Gott. Elisabeth und Zacharias und auch Maria. Beide bekommen die Nachricht eines Kindes. Beide haben offene Fragen. Und der eine wird stumm und die andere bricht in Lobgesänge aus. Was ist der Unterschied? Den Unterschied beantwortet, also hier oben der eine, da der andere, den Unterschied beantwortet Elisabeth, als Maria sie zu Besuch kommt. Glücklich, sagt Elisabeth zu Maria, glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Zacharias Antwort auf die Gebetserhörung, das, was er dem Engel sagt, ist, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und meine Frau ist alt. Wir können keine Kinder kriegen. Wie kann ich sicher sein? Maria sagt, wie soll das zugehen? Merkt ihr den feinen Unterschied des Glaubens? Zacharias antwortet wie Abraham. Die gleiche Antwort. Abraham schlief darauf mit seiner Magd Hagar, ein ganzes Familiendrama beginnt. Es ist dasselbe Herz dahinter und Gott spricht und der Mensch glaubt nicht an Gottes Macht. Das geht doch nicht. Ich bin doch alt. Wie soll das klappen? Und ich finde es erstaunlich, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich mich mit mir selber, mich selbst betrachte, wie wenig ich Gott manchmal zutraue. Ich brauche doch noch mehr zu sagen. Wie kann ich denn sicher sein? Ich brauche noch mehr. Und man will den Zacharias beinahe zurufen, jetzt warte doch, deine Frau wird doch bald schwanger, dann siehst du doch, dann wirst du es doch erkennen. Früher oder später wird sie schwanger werden und dann weißt du, ob du sicher bist oder nicht. Die Frage ist doch, welches Bild haben wir von Gottes Macht? Was kann der Gott, mit dem du gehst? Wer ist er? Wie lernst du ihn kennen? Es ist das Herz dahinter, das Herz der Maria und das Herz des Zacharias, weil kein Dienst, kein Prozedere, keine Stellung bescheinigt dir den Glauben. Sie ist ein einfaches Mädchen aus dem verachteten Galiläa. Er ist von aaronitischer Abstammung. Er ist Priester, er ist auf dem Zenit. Kein Dienst, kein Prozedere, keine Stellung bescheinigen einen Glauben. Kein Predigtdienst, kein Putzen, kein Lobpreis, kein Kinderprogramm, kein Deutschkurs, kein Kochen, keine Gartenarbeit bescheinigen uns Glauben. Ein glaubendes Vertrauen des Herzens, der Unterschied. Das sagt, okay, Herr, wie? Maria sagt, ich bin deine Dienerin. Okay, Herr, wie soll das gehen? Wie möchtest du das durch mich machen? Wenn wir viel hören, werden wir viel mehr Gottes Sprechen wahrnehmen. Mehr und mehr, als wir das jetzt schon tun. Und wir werden Dinge hören, die uns herausfordern. Und das sind herausfordernde Botschaften, die beiden bekommen. Normalerweise wissen ja Frauen zuerst mal selbst, dass sie schwanger sind, wenn sie schwanger sind. Und dann kriegt es der Mann gesagt, okay, ich glaube, ich bin schwanger. Und jeder, der ein Kind hat oder miterlebt hat, verändert es dein Leben. Und jetzt stell dir mal vor, Du bist doch nicht mal die erste Person, die weiß, dass da eine Schwangerschaft kommt. Und dann bist du in einer Lebenssituation, in der du es gar nicht erwartest. Natürlich ist das herausfordernd. Und dann gibt es diese übernatürliche Erscheinung. Glauben wir daran? Wenn Maria bei uns in der Gemeinde gewesen wäre oder Zacharias, hätten wir die Augen verdreht? Nein, ich habe mit niemand geschlafen. Nein, wirklich, vom Geist Gottes bin ich schwanger. Ich bin alt, aber wir kriegen jetzt noch ein Kind. Manchmal frage ich mich, wie eng meine eigenen Scheuklappen sind. Ich würde mir denken, ach Mädel, gib's doch zu. Ist doch gut, wir kriegen es hin, alles gut. Liegt das in einem Bereich, was wir erwarten können und wollen? Gott spricht und es wird Leben. Wortwörtlich. Gott spricht und es wird Leben in diesen Familien. Es kommen Kinder hinterher. Und wir vertreten Positionen, die herausfordernd sind, die erstmal verwirren. Das Wirken Gottes, das Sprechen Gottes, das Begegnen Gottes mit uns, es verändert, es verwirrt und es fordert heraus. Ein Gott, der stirbt und aufersteht, ein Gott, der klein wird, der Mensch wird, ein Gott, der nah ist und allmächtig, der liebend ist und doch autonom, eine Jungfrau, die Mutter wird. Ich sag's nochmal, ich glaube, auf uns kommt eine Zeit zu, in der wir herausfordernde Dinge hören werden und wir aufgefordert sind zu reagieren. Gott spricht und es wird Leben. Da kommt Leben in unser Haus, in unser Herz, in unsere Beziehungen. Kinder, Menschen, Heilung, Versöhnung. Wer sich schon mal entschuldigen musste für einen richtigen Bockmist, weiß, wie herausfordernd das ist. Wer viele Kinder hat oder auch wenn wir geistliche Kinder als Gemeinde bekommen, der wird sehen, wie herausfordernd das ist, wenn Gott spricht. Wenn Gott Dinge ansprechen wird in unserer Mitte, da wo Versöhnung benötigt wird zwischen Familien, zwischen Freunden, zwischen Männern und zwischen Frauen, da wird es herausfordernd. Aber es wird mit Leben durchzogen sein und es soll zum Leben führen. Gott spricht mit Autorität und die Frage, die sich doch stellt, ist, wie antworten wir? Wie antworte ich auf das Sprechen? Will ich stumm sein? Nicht sprechen? Nicht darüber sprechen, was er tun will, was er getan hat? Oder will ich Gott loben? Die eine fragt, Gott, wie machst du das? Wie kann ich Diener sein? Was ist mein Teil davon? Wie bin ich Dienerin deiner Vision? Und der andere fragt nur, wie sicher ist es jetzt? Der kriegt die besten Nachrichten seines Lebens. Und er sagt, wie kann ich sicher sein? Die Frage ist, wen haben wir gegenüber? Wen habe ich gegenüber? Wer ist der Gott, den ich gegenüber habe? Wie sehe ich mich? Und ein guter Blick da hinein bietet uns der Lobpreis der Maria und mit dem möchte ich auch enden. Weil Maria, sie hört das, was Elisabeth passiert ist, was Zacharias und Elisabeth passiert ist. Und das Kind, der Johannes, hüpft in Elisabeths Bauch und sie sagt, Maria, weil du so geglaubt hast, wird Gott das erfüllen. Und dann sagt Maria von ganzem Herzen, preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starken Armen hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Die Hungrigen hat er die Hände mit Guten gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was unsere Vorfahren zugesagt hatten, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu beweisen. Maria spricht und lobt einen Gott, der groß ist. Und sie sieht sich selbst als Dienerin. Sie lobt einen Gott, der mächtig ist, der heilig ist, der Erbarmen hat, der einen starken Arm hat, der sich um die Schwachen kümmert, der annimmt, der Erbarmen erweist. Es gibt eine Übung, die ich ab und dann mache, ist, meinen eigenen Lobpreis zu schreiben. Und ich empfehle euch diese Übung auch. Setz dich hin und schreib nicht das, was du denkst, was in der Bibel steht, und meiner muss jetzt so klingen wie das, sondern aus deinem Leben heraus, wer ist dieser Gott für mich? Wie erlebe ich ihn? Um auch zu sehen und sich von Gott offenbaren zu lassen, ah, so siehst du mich. Niklas, das ist eine kleine Schublade. Das ist mein praktischer Tipp für euch heute Morgen, damit ihr diesen Gott kennenlernt. Damit wir wie Maria sagen könnt, wie Herr. Herausfordernd, ja, ich verstehe es nicht, aber wie kann ich Dienerin sein? Und ich bete noch mit uns und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Großer Gott, ich danke dir für dein Wirken, für dein Tun. Ich danke dir für dein Erscheinen und dein Offenbaren auf so unterschiedliche Art und Weisen. Und ich danke dir für das, was du getan hast. Ich danke dir, dass dein Sohn auf die Welt kam. Ich danke dir, dass du es vorbereitet hast durch Johannes. Ich danke dir für dein Wirken und dein Sprechen und dein Tun auch in unserer Mitte. Ich weiß, wie du am Werk bist und ich staune darüber. Und ich freue mich auf das, was kommt in den Leben bei uns als Gemeinde, wie du uns versorgst und wie du uns zeigen wirst, wie du das machen möchtest, Herr. Ich bete wirklich, dass du uns ausrüstest und führst. In Jesu Namen. Amen.